Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum Auftakt ihres Gipfeltreffens in Köln haben die 7 führenden Industriestaaten schon eines ihrer Ziele erreicht. Sie verständigten sich darauf, dass den ärmsten Ländern der Welt mit einem Schuldenerlass geholfen werden soll. Außerdem stimmten sie Plänen zu, die auf einen besseren Schutz vor Finanzkrisen abzielen. Der Auftakt der Konferenz stand im Zeichen von Fortschritten auch bei der Lösung der Kosovo-Krise. Offenbar gibt es jetzt mehr Klarheit über die Rolle der Russen innerhalb der KFOR-Friedensmission. Russland sitzt bei den 2-tägigen Beratungen in Köln als 8. Nation mit am Tisch.
Ein guter Tag werde das, hatte der amerikanische Präsident am Nachmittag prophezeit, und er meinte das zähe Ringen um die Einbindung der russischen Truppen im Kosovo. Doch bis zum Abend spricht hier niemand von einem Durchbruch, weder Clinton noch Schröder. In Köln ging es am Nachmittag erstmal ums Geld und dabei vor allem um die Frage, wer bezahlt den Wiederaufbau nach dem Krieg. Feste Zusagen der Amerikaner gab es offenbar nicht, nur das ganz allgemeine Bekenntnis, die Europäer zu unterstützen. Und dann im Kreise der G7 das Thema, das eigentlich im Mittelpunkt des Kölner Gipfels stehen soll, die Entschuldung der ärmsten Länder der Erde. Während die Großkonzerne der Welt aufgefordert wurden, großzügig zu spenden, beschlossen die Staats- und Regierungschefs, insgesamt 70 Milliarden Dollar Auslandsschulden zu streichen.
Das sind Länder, die so arm sind, dass sie diese ihnen sehr viel früher gegebenen Kredite nie mehr würden abtragen können. Insofern hat das weniger mit einer großherzigen Leistung zu tun. Die ist es auch, aber es hat vor allen Dingen auch mit Vernunft zu tun.
70 Milliarden Dollar, das klingt gewaltig, aber genau betrachtet sind das weniger als 3% der Schulden aller Entwicklungsländer, etwa die Zinszahlungen für ein halbes Jahr. Kritiker bezweifeln, dass das ausreicht, um wirklich wirtschaftliche Impulse für die Entwicklungsländer zu setzen. Auch nach dieser Kölner Schuldeninitiative werden die ärmsten Länder dieser Erde die ärmsten bleiben. Der erste Gipfelabend gehört wieder dem Thema Kosovo. Beim Abendessen mit dem russischen Ministerpräsidenten Stepaschin soll über den Verhandlungsstand in Helsinki gesprochen werden. Dabei wird der Westen sicher höflich daran erinnern, dass Russland noch ein ganz anderes Problem hat. Das Land braucht dringend Geld, um seine Kredite bedienen zu können.
Die Annäherung zwischen den USA und Russland über die Befehlsgewalt in der KFOR-Truppe ist erst in den Grundzügen bekannt. Aus diplomatischen Kreisen verlautete, die russischen Soldaten sollten auf die Verantwortungsbereiche anderer Länder verteilt werden. Für die Kommandostruktur solle die in Bosnien eingesetzte SFOR-Truppe als Vorbild dienen. Die Fortschritte in Helsinki wurden am Sitz der NATO in Brüssel mit Erleichterungen aufgenommen. Dort sollte ursprünglich schon am Nachmittag ein Treffen der Außen- und Verteidigungsminister beginnen.
Umarmungen, man beglückwünscht sich gegenseitig zum Erfolg. Offiziell verkündet ist er zwar noch nicht. Der NATO-Rat, Verteidigungs- und Außenminister tagen noch. Aber schon werden die Umrisse des nach tagelangen zähen Verhandlungen in Helsinki ausgehandelten Kompromisses hier in Brüssel auf den Fluren verkauft. Die NATO hat sich danach, so sieht es aus, weitgehend durchgesetzt. Für die russischen Soldaten wird es keinen eigenen Sektor geben. Auch kein Verantwortungsgebiet im Kosovo an der serbischen Grenze. Der Westen fürchtete dadurch, der faktischen Teilung des Kosovo in einen serbischen und albanischen Teil Vorschub zu leisten. Die russischen Soldaten behalten ihre Kommandostränge, werden aber analog dem Modell Friedenstruppe in Bosnien in das KFOR-Oberkommando integriert. Der Flughafen von Pristina wird nicht aufgeteilt, sondern steht unter internationaler Kontrolle. Insgesamt 3.150 russische Soldaten sollen in das Kosovo verlegt werden. Circa 750 in den deutschen Sektor, weitere 750 in den französischen, 1.500 in den Sektor der USA. 150 russische Soldaten bleiben auf dem Flughafen von Pristina. Die Verantwortungsgebiete der Russen werden, so heißt es hier, wie Inseln zugeschnitten, ergeben also keinen zusammenhängenden eigenen Bereich, so wie es Russlands Präsident Jelzin gefordert hatte. Russland hat das Wettrennen zum Flughafen von Pristina gewonnen, mehr aber auch nicht. Was jetzt noch fehlt, ist das Shake-Hands des russischen und amerikanischen Präsidenten am Sonntag in Köln.
Fortschritte gibt es auch in der Frage, welche Rolle die albanische Untergrundarmee UCK in Zukunft spielen soll. Für die Stadt Prizren schloss das deutsche Kontingent der KFOR-Truppen eine Vereinbarung mit der UCK über deren Entwaffnung. Ein ähnliches Abkommen wird für das gesamte Kosovo vorbereitet.
Noch sind sie im Siegesrausch, zeigen öffentlich ganz stolz ihre Kalaschnikows. Die Straßen von Prizren sind voll mit eitlen Kämpfern. Immer mehr kommen aus den Bergdörfern, den Verstecken in den Wäldern, um sich in der größten Stadt im Südkosovo mit Freunden zu zeigen. Ab Mitternacht soll dieses Bild der Vergangenheit angehören. Ab da gilt ein allgemeines Waffenverbot. Wer dann mit einer Waffe angetroffen wird, muss mit Entwaffnung durch deutsche KFOR-Soldaten rechnen. So sieht es eine Vereinbarung zwischen UCK-Oberen und dem deutschen Kommando in Prizren vor.
Es gibt Informationen, dass in den nächsten 2 Tagen ein militärtechnisches Agreement zwischen der NATO und der KLA unterzeichnet wird, die in verschiedenen Schritten, in verschiedenen Zeitschritten eine Entwaffnung der KLA beinhalten wird.
Und dass die Deutschen nicht warten, sondern handeln, zeigten sie heute Nachmittag. Mit einer Spezialeinheit stürmten sie das ehemalige serbische Polizeigebäude. Darin sind jetzt UCK-Kämpfer. Und die hatten dort Gefangene, Albaner, die als serbische Kollaborateure verdächtigt werden und einen Serben. Als die Deutschen in das Gebäude drangen, fanden sie den 70-jährigen Serben tot vor, gefesselt wie die anderen an Heizkörper. Sie alle sollen misshandelt worden sein. Die 20 UCK-Kämpfer wurden vorläufig festgenommen und ihre 60 leichten Waffen beschlagnahmt.
Durch eine überstürzte Rückkehr der Vertriebenen drohen nach Angaben der UN-Flüchtlingshilfe chaotische Zustände im Kosovo. Allein in dieser Woche hätten sich rund 50.000 Menschen auf den Weg in ihre Heimat gemacht, obwohl ihre Versorgung dort völlig unsicher sei. Gleichzeitig streben ebenso viele Serben aus dem Kosovo in andere Teile Jugoslawiens. Die KFOR-Truppen berichten von Übergriffen zwischen den Volksgruppen. So wurde im Norden der Provinz ein serbisches Nonnenkloster geplündert. Andere werden jetzt von den KFOR-Truppen geschützt.
Ein Panzer der italienischen Kosovo-Friedenstruppe bewacht den Eingang zum Brennpunkt des kirchlich-orthodoxen und nationalen Lebens der Serben, das Kloster Visoki Dečani aus dem 14. Jahrhundert. Selbst unter der Türkenherrschaft gaben die Sultane dieser Anlage nahezu 450 Jahre ihren Schutz. Und seit dem 19. Jahrhundert ist es jeweils eine wohlhabende albanische Familie, zur Zeit die Demoikas. Belgrad war die Offenheit der politischen Äußerungen von hier schon immer ein Dorn im Auge. Wir haben in der Kirche und wir haben die ganzen Jahre vom Westen mehr Unterstützung für die Opposition, mehr Unterstützung für eine demokratische Alternative in Serbien erwartet. Aber unglücklicherweise wurde Herr Milosevic für den Garanten des Dayton-Abkommens gehalten. Seit Beginn der brutalen Auseinandersetzungen zwischen Serben und Albanern war das Kloster Schutz für Angehörige beider Volksgruppen.
Oppositionspolitiker aus Serbien und Montenegro haben auf einer Konferenz in Wien über Möglichkeiten für eine demokratische Zukunft Jugoslawiens diskutiert. Zu den Teilnehmern gehörten der Vorsitzende der Demokratischen Partei Djindjic und Ex-Premier Panic. Für die UN war der Balkan-Sondergesandte Bild anwesend, für das Gastgeberland Österreichs Außenminister Schüssel. Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam 160 Kampfhubschrauber vom Typ Tiger produzieren. Beide Länder haben heute auf dem Aerosalon in Le Bourget einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Die Hubschrauber sollen in Bayern und Südfrankreich hergestellt werden und je 1.500 Arbeitsplätze in der Produktion sowie 9.000 in der Zulieferung bringen. Der Auftrag hat einen Wert von umgerechnet rund 6 Milliarden Mark. Arbeitsminister Riester will ungeachtet der Kritik auch aus den eigenen Reihen an seinen Rentenplänen festhalten. Das gilt auch für die umstrittene Pflicht für eine private Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente allein könne den Lebensstandard nicht sichern, betonte Riester. Rückendeckung bekam der Minister heute auch aus dem Kanzleramt. Regierungssprecher Haye bezeichnete die Pläne von Riester als Jahrhundertreform. Niemand könne erwarten, dass eine solche Neuerung ohne Auseinandersetzungen über die Bühne gehe.
Während der Kanzler in Köln auf internationalem Parkett wandelt, versuchte sein Regierungssprecher in Bonn die innenpolitischen Wogen zu glätten. Uwe Carsten Haye erschien am Vormittag anders als geplant vor der Bundespressekonferenz. Seine Botschaft?
Walter Riester hat das volle Vertrauen des Bundeskanzlers.
Demonstrative Rückendeckung für den Arbeitsminister, doch der Streit um die Rentenreform geht weiter. Im Mittelpunkt der Kritik rief das Vorhaben vom Jahr 2003 an, für alle Beschäftigten eine Art Zwangsbeitrag zur privaten Altersvorsorge einzuführen. Nicht nur bei den Grünen, auch in der SPD-Fraktion wird die Kritik lauter.
Ich halte das für problematisch, dass hier eine obligatorische Abgabe erfolgen soll, weil ja gerade die Menschen, die keine private Vorsorge machen, bis heute oft auch nicht das Einkommen haben.
Einig ist sich die Koalition in einem anderen Punkt. Das Rentenpapier aus dem Arbeitsministerium, das der ARD vorliegt, bestätigt, in den beiden kommenden Jahren sollen die Renten an die Preise, nicht an die Nettolöhne angepasst werden. Dadurch, so die internen Berechnungen, würde das Rentenniveau langfristig auf ca. 67% sinken. Aber Riester rechnet die private Altersvorsorge schon dazu und kommt so von 2030 an auf ein Rentenniveau deutlich über 70%. Der Arbeitsminister hält trotz der Kritik an seinen Plänen fest.
Langsam wird es für mich albern, mich mit laufenden Gerüchten in der Gerüchteküche von Bonn auseinanderzusetzen. Also langsam finde ich es nun wirklich ätzend.
Hinter verschlossenen Türen versuchte Walter Riester heute schon einmal die Fachminister aus den SPD-geführten Bundesländern zu überzeugen. Am Wochenende wird er dann seine Pläne der SPD-Fraktion präsentieren. Erst die 630 Markjobs, dann die Scheinselbstständigkeit. Mit den Renten versucht sich der Arbeitsminister zum dritten Mal an einer grundlegenden Reform. Und zum dritten Mal muss Walter Riester dabei zusehen, wie sein Vorhaben in den eigenen Reihen zerpflückt wird. Am Montagabend tagt hier in Bonn die Koalitionsrunde. Dann wird sich zeigen, was von Riesters Rentenplänen übrig bleibt.
Die Banken und Sparkassen in Deutschland sind nach Einschätzung der Bundesbank für das Jahr 2000 gerüstet. Die Kunden können auch am 1. Januar 2000 und an den Folgetagen problemlos ihre Bankgeschäfte erledigen. Das ist das Ergebnis eines internationalen Tests der wichtigsten Zahlungs- und Verrechnungssysteme. Bei dem Probelauf waren die ersten beiden Geschäftstage des neuen Jahres simuliert worden. Die Börse schloss zum Wochenende freundlich. Der Aktienindex DAX stieg um 18 Punkte auf 5.430. Der Euro legte ebenfalls zu. Der Referenzkurs lag am Nachmittag bei 1,0388 $. Das entsprach einem Dollarkurs von 1,8827 $. Gegen Abend erholte sich der Euro weiter und kletterte über 1,04 $. Nach dem Brief des Papstes zur schwangeren Konfliktberatung haben Politiker und katholische Laien an die Bischöfe appelliert, in der staatlichen schwangeren Beratung zu bleiben. Bundesfamilienministerin Bergmann betonte, ein Ausstieg würde sich gegen die Frauen richten. Die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Schawan, sagte, notfalls werde man prüfen, ob eine andere Trägerschaft für die katholischen Beratungsstellen möglich sei. Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz will sich Anfang der kommenden Woche mit dem Thema befassen.
Die Gewerkschaft Holz und Kunststoff beschloss heute auf ihrem letzten Gewerkschaftstag in Bielefeld ab Januar 2000 mit der IG Metall zu fusionieren. Für die Selbstauflösung votierte eine große Mehrheit. Damit wird die kleinste DGB-Gewerkschaft in der bislang größten aufgehen und sich die Zahl der DGB-Verbände von früher 17 auf 11 verringern. Mit der Bildung der großen Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nächstes Jahr wird sich diese Zahl noch weiter reduzieren. Die Arbeitnehmervertretungen reagieren damit auf den anhaltenden Mitgliederschwund.
Beim CHIO-Turnier in Aachen hat heute die Schweizer Springreiter-Equipe den Preis der Nationen gewonnen. Sie bekam nur 8 Fehlerpunkte und verwies das deutsche Team auf Platz 2.
Besonders die dreifache Kombination inmitten eines sehr anspruchsvollen Parcours bereitete einigen Reitern nicht nur Kopfzerbrechen, sondern gar richtige Kopfschmerzen. Eine deutsche Equipe, die in einer solchen Besetzung im und unter dem Sattel noch nie an den Start ging, sorgte für einen tollen zweiten Platz. Garanten dafür in erster Linie Meredith Michaels-Beerbaum, die Schwägerin von Nutka mit ihrem jungen Pferd Stella, genauso wie Markus Ening mit For Pleasure. Sie, neben Ludger Beerbaum und Franke Stotag, am Ende unter den Augen ihres Gatten Markus Beerbaum, zweite hinter der tollen reitenden Equipe aus der Schweiz. Bestes Paar am Nachmittag, Leslie McNaught, die gebürtige Britin, mit Dulf. Die beiden blieben als einzige in beiden Runden strafpunktfrei und waren der Garant für den Schweizer Sieg im Nationenpreis vor der deutschen Equipe und der Mannschaft aus Großbritannien.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 19. Juni und für das Wochenende.
Das Azorenhoch streckt seine sonnigen Fühler wieder nach Europa aus. Der Süden Deutschlands liegt allerdings noch im Einflussbereich eines Tiefs über dem Balkan. Mit dunklen Regenwolken wandert es langsam nach Süden. Zum Montag zieht sich das Hoch wieder zurück und macht die Bahn frei für die Wolken des Nordmeertiefs. Ein dunkler Wolkenkeil zieht mit kräftigen Regenfällen in den Osten Deutschlands. Heute Nacht und morgen breiten sich diese Regenwolken weiter aus und bedecken bis zum Nachmittag ganz Süddeutschland. Im Norden überwiegt der Sonnenschein und trotz einiger Quellwolken bleibt es trocken. Schwacher bis mäßiger, im Südosten auch frischer Nordwind. Die Temperaturen liegen in der Nacht zwischen 7 und 13 Grad. Am Tag steigt das Quecksilber am Rhein auf 26 Grad, sonst 17 bis 24 Grad. Der Sonntag beginnt im Süden noch mit Regenschauern, doch später setzt sich auch dort die Sonne durch. Zum Sommerbeginn wird es kühler bei wechselhaftem Wetter, ab Dienstag wieder mehr Sonne.